Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wo hört Kabarett auf und wo beginnt Comedy? Und wer legt das eigentlich fest? Wurscht, würde mein heutiger Gast wohl zu diesem Gedanken sagen, absolut wurscht. Und weil alle meine Gäste recht haben, stimme ich ihm natürlich zu. Mir sitzt in dieser Episode von Toast Hawaii Österreichs erfolgreichster Satiriker gegenüber ein hervorragender Schauspieler und Regisseur dazu, Josef Harder, Jahrgang 1962. Dort, wo er aufwuchs, gab's kaum Gleichaltrige. Da sind einem dann die Älteren und Alten Gesellschaft, bis Josef mit 10 auf ein katholisches Klosterinternat kam. Aber das ist ja nur der Anfang eines Lebens, dass wir, so läuft das hier, anhand des Essens, anhand der Mahlzeiten und Vorlieben und Erinnerungen nachzeichnen. Josef Harder erinnert sich an gewürzte Bauernbrote von Oma, serbisches Reisfleisch, alternative Kochbücher der 80er und nochmal Oma, dieser außergewöhnliche, unübertroffene Kaffee aus Malz, Getreide und gemahlenen Bohnen. Wir begleiten den selbsternannten Kohlenhydrat-Junkie jetzt nach Italien und Wien und holen uns mal seine Einschätzung einer 18-gängigen Erlebnisküche ab. Herzlich willkommen, lieber Herr Harder.
Hallo.
Die Latte liegt hoch. Chaya Molchowa hier, Adele Neuhauser, Dirk Stermann, Fritz Karl. Das sind auch alles wunderbare Gäste, die aus Österreich kommen. Gerade auch Fritz Karl ist ein unglaublich lustiger, pointierter Mensch. Jetzt habe ich Sie hoffentlich so ein bisschen weich massiert für das, was kommt.
Ich bin jetzt schockgefroren.
Ja, nein, um Gottes Willen. Wir sprechen jetzt über das Essen Ihres Lebens. Was würden Sie sagen, welche Rolle Essen in Ihrem Leben spielt?
Schon eine wichtige, ja.
Sind Sie jemand, der gut genießen kann und das auch schon immer konnte?
Ja, beim Essen schon. Da geht's eigentlich ganz gut. Ich war ja in einem Internat, da wurde immer ganz schnell gegessen, damit man möglichst noch irgendwie das Letzte, was auf der Schüssel war, auch noch kriegen konnte. Also man lernt in einem Internat sehr hastig essen. Es wurde dann aber so gelöst, dass nicht alle gleichzeitig jetzt hingreifen sollen, sondern dass es eine Reihenfolge gab. Und dadurch, dass wir jede Woche am Tisch weitergerückt sind, war das auch gerecht. Ist das deswegen, weil es gab Wiener Schnitzel am Sonntag und alle waren total begierig, das größte Stück zu haben. Und dann haben alle mit der Gabel hingestochen und einer hat mit der Hand gegriffen. Und der war dann im Krankenhaus und dann wurden diese Regeln geändert im Internat und es gab eine Reihenfolge. Also man saß zu sechs an einem Tisch und es war ganz klar erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster. Und damit das gerecht war, rückte man jede Woche einen Stuhl weiter.
Ah, okay.
Das war auch schlimm, weil dann war es so, beim Frühstück gab es ja immer so was wie Kakao oder eine sehr schlimme Form von Kaffee. Und diese Kannen, die sind ja schon gestanden im Aufzug und haben in dieser Zeit diesen kleinen Film entwickelt, der keine wirkliche Milchhaut ist, sondern so, wenn Milch wo drinnen ist, diese ganz feine Haut, diese wirklich, die ich hasse, abgrundtief, ich mag das überhaupt nicht. Und die kriegten wir, es gab kein Sieb. Und dann war es so, dass der erste mal reingeblasen hat in diese Kanne, während er sich rausgeleert hat, dann der zweite und der dritte und der sechste hatte dann quasi alles, was die da reingeblasen haben in seiner Tasse. Ich möchte aber nicht sagen, dass wir schlecht gegessen hätten dort. Also es war gut, also wurde gut gekocht. Aber halt nicht so übermäßig viel und sehr viel Mehlspeisen, weil das billiger war.
Können Sie uns, damit wir das ein bisschen besser nachempfinden können, und Sie sind ja auch ein wunderbarer Regisseur, können Sie uns das Bühnenbild vielleicht ein bisschen näher bringen? Also wenn ich mir jetzt so ein katholisches Internat mit lauter Jungs vorstelle. Das ist ein ganz, ganz altes Gebäude aus dem 12. Jahrhundert. Können Sie diesen Saal, in dem Sie gegessen haben, ein bisschen beschreiben?
Das war so ein Speisesaal. Also da saß man auf einer, die Decke war natürlich sehr hoch oben und es hat sehr gehallt. Und man saß in Tischen, in Sechsertischen. Wenn ich heute da hinkomme, kommt es mir gar nicht mehr so groß vor. Aber damals, wie ich ganz klein hingekommen bin, war das für mich der größte Saal der Welt.
Ja.
Es gab eine Ausgabe, da wurde das rausgegeben, so Platten. Und immer der an einer bestimmten Stelle an diesen Stühlen saß, war der Speisenträger. Der musste das immer abholen.
Mussten Sie, also waren Sie auch mal Speisenträger?
Ja, das wechselt, weil man immer um einen Stuhl weiter rückt.
Dann gehen wir mal ganz zurück, auch in die Zeit, bevor Sie auf dieses Internat gekommen sind. Ihr Leben begann 1962 in Waldhausen in Oberösterreich. Ihre Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof. War das ein Bauernhof mit Tieren dann auch wahrscheinlich?
Ja, das war ein Milchbauernhof, das heißt, es gab Kühe, aber es gab für den Eigenbedarf auch andere Tiere. Es gab Hühner, es gab Schweine und es gab immer mehrere Katzen und einen Hund.
Würden Sie sagen, dass Sie sehr früh dieses Gefühl dafür hatten, dass man Tiere nicht allzu sehr, weiß ich nicht, vermenschlichen sollte oder so? Denn wer auf dem Bauernhof groß geworden ist, der lernt auch, dass Tiere durch ein Virus sterben oder dass sie geschlachtet werden oder dass sie weglaufen oder überfahren werden oder sowas.
Man erlebt halt als sehr kleines Kind schon, wie ein Schwein geschlachtet wird. Nicht das Schlachten selber, da wurde man reingeschickt. Aber man erlebt, wie dann dieses Schwein aufgehängt wird und aufgeschnitten und ausgenommen. Da schaut man als Kind zu und wie das Blut gerührt wird, damit es nicht stockt für die Blutwurst. Also das ist natürlich sehr seltsam. Wir haben ja nicht viele Kinder die Möglichkeit, das so zu erleben. Oder eigentlich ist das auch so was dann so eine Selbstverständlichkeit hat.
Erinnern Sie sich an so einen Moment, in dem Sie, also es gibt ja dadurch, dass es verschiedene Tiere waren, plötzlich kriegt man so einen Hasen, zu dem man plötzlich so ein Gefühl hat, oder so ein Kälbchen, das man besonders gerne mag, weil man bei der Geburt dabei war oder so. Waren Sie mal bei einer Geburt dabei?
Öfter. Also Kälber werden ja, da kommt ja nicht der Tierarzt, sondern wenn keine Komplikation ist, macht das Bäuerin und Bauer gemeinsam. Und da wird man dann auch schon, wenn man ein bisschen größer ist, zieht man da auch mit.
Man zieht mit, man zieht das Kalb aus, ja. Und ist es vorgekommen, dass Sie zu einem dieser Tiere vielleicht ein etwas näheres Verhältnis hatten?
Ich glaube, das war ganz raffiniert gelöst, dass eben dafür, vielleicht war das der Grund, warum es den Hund und die Katzen gibt, dass man das so trennen konnte. Die durften ins Haus, das waren sozusagen die Haustiere und die anderen waren da so getrennt, glaube ich.
Also einen Hund hatten Sie?
Ja, wir hatten immer einen Hund, einmal sogar zwei und wir hatten immer eigentlich ziemlich so 6, 7 Katzen.
Mussten Sie bei der Ernte mithelfen?
Ja, natürlich. Man musste immer so, ab 6, 7 bekam man kleinere Aufgaben.
Wenn ich jetzt zu Besuch käme und ich würde auf diesen Hof kommen, sagen wir mal 1975, Sie sind dann ein Teenager und ich lerne Ihre Eltern kennen, auf was für Personen treffe ich da?
Da würden Sie meinen Vater treffen, der war lustig, der hatte eine laute Stimme. Vielleicht habe ich die Stimme von ihm und deswegen nicht so viele Probleme beim Kabarett spielen. Der war dafür bekannt, dass er so laut geredet hat, dass die Nachbarn immer auf der, die jenseits der Schlucht waren. Da war Wald dazwischen, aber es war halt der gegenüberliegende Hang und es ist das aufgetreten, was in griechischen Theatern auftritt, dass die Akustik einfach so war, dass die alles gehört haben, was meine Eltern geredet haben. Haben aber auch gesagt, wir hören immer alles. Also das war ja auch nicht so geheim, was die geredet haben. Und der war sehr fleißig, der stand unter dem Druck, dass er als junger Mann, also nicht jung, er war 30, als er auf diesen Hof geheiratet hatte. Und er kam nicht von einem besonders reichen Hof. Und der musste sich beweisen, der stand ein bisschen unter dem Druck, sich beweisen zu müssen.
Weil die Eltern noch lebten?
Die, natürlich. Dann meine Mutter, die war so das Einzelkind ihrer Eltern und hatte schon so von klein auf gelernt, das so hinzukriegen, dass ein bisschen alles so nach ihrem Kopf geht. Und mein Vater hat das akzeptiert. Die Eltern, der Großvater war ein bisschen draufgängerischer Typ. Der war im Ersten Weltkrieg als junger Mann. Dann im Zweiten Weltkrieg musste er in den Volkssturm und musste mit einem Karabiner und einem Spaten bewaffnet die Ostgrenze verteidigen im Burgenland. Er war da in einer so einer Gruppe alter Weltkriegsteilnehmer, die sich besprochen haben und gesagt haben, das ist ein Selbstmordkommando, was wir da machen. Und dann haben die tatsächlich in den letzten Tagen, als schon die Panzer kamen, diesen jungen Nazi-Offizier, der ihr Chef war, haben die erschossen. Und zwar möglichst viele gleichzeitig, damit nicht einer schuld ist.
Wow.
Und sind dann in Nachtmärschen, haben in Scheunen übernachtet bei Tag und in Nachtmärschen nach Hause. Und er hat sich dann auch noch ein paar Tage verstecken müssen, bis der Krieg aus war. Er war Jäger, begeisterter Jäger und in der Nazizeit Wilderer, weil da hat er keine Jagd bekommen, da war er politisch nicht erwünscht. Er war ein richtiger katholischer Bauernschädel. Und meine Oma, die Mutter meiner Mutter, die war eine sehr zarte Frau, eine sehr kluge Frau, die wäre gern Lehrerin geworden, aber es gab nur eine fünfteilige Volksschule und es war die Zeit der Monarchie, da konnte man nicht einfach als Bauernkind Lehrer werden. Und die hat viel gelesen, die war sehr religiös. Das war so die Familiengliederung. Man merkt schon, dass ich über die Großeltern länger zu reden habe als über die Eltern, weil ich auch mit ihnen mehr zu tun hatte als Kind.
Weil die Eltern gearbeitet haben und die Großeltern möglicherweise schon wieder mehr Zeit hatten sie und ihren Bruder.
Ja.
Wie viel älter ist ihr Bruder?
Na, der ist 6 Jahre jünger.
Ach, für ihren jüngeren Bruder, ja klar. Okay. Das bedeutet dann möglicherweise auch, dass ihre Großeltern und wahrscheinlich dann ihre Großmutter fürs Essen verantwortlich war, oder? Wenn sie mittags aus der Schule kam, wie war das?
Das war so gemischt. Also die Oma hat immer das Brot gebacken. Es wurde wirklich alle, glaube 2 Wochen, wurden so viele Laibe gebacken, die aber auch hielten 2 Wochen lang. Die waren da gut gekühlt in einem kühlen Raum. Und das war wirklich gutes Brot. So Bauernbrot, also so eine Mischung aus Roggen und Weizenbrot. Nicht Vollkorn, aber auch nicht hell, sondern eben diese Mischung. Gewürzt. Immer, ich schätze
Kümmel, Anis.
Ja. Und dann hat sie die Knödeln gemacht. Alle Arten von Knödeln. Meine Mutter war eher für Fleisch oder Gemüse zuständig.
Haben sich die beiden Frauen gut verstanden?
Ja.
In ihren Aufgaben?
Ja, ich denke schon. Das war schon so, meine Großeltern waren nicht so Leute, die die Jungen dann dauernd tyrannisiert hätten, sondern da war klar, jetzt haben wir die Jungen übernommen, jetzt nehmen wir uns ein bisschen zurück. Da hatten die eigentlich nicht so große Probleme.
Mhm.
Ja. Und ich habe ganz früh zu kochen begonnen.
Ach.
Mich hat das interessiert und ich habe ja dann im Stall arbeiten müssen und mein Vater hat so gern nach der Arbeit noch, Stallarbeit ist so am späten Nachmittag und dann gab es noch ein Abendessen und mein Vater hat so gerne gegessen, wenn man gekochte Kartoffel röstet und dann ein Eier drüber schlägt.
Das ist auch lecker. Wirklich lecker.
Und das habe ich dann, das war mein erstes Gericht, das ich gekocht habe.
Für ihn.
Für ihn und für uns eigentlich, weil ich habe dann gekocht für uns beide und dann habe ich mich so weiter bewegt. Das nächste war, glaube ich, so ein Grießbrei. Dann war mir der Grießbrei ein bisschen langweilig. Habe ich gedacht, was gibt's noch? Hat meine Mutter gesagt, Milchreis. Dann habe ich begonnen, Milchreis zu kochen.
Wie alt waren Sie? Über welches Alter sprechen wir?
So Grundschule. Und dann war ich im Internat und meine Lieblingsspeise war Reisfleisch. Das ist ein serbisches Reisfleisch, ist so wie eine Paella. Mhm. Sagt man Paella? Wie sagt man genau?
Ja, kommt drauf an, was jetzt kommt. Ja, so eine Pfanne, so eine wo alles Mögliche drin ist.
Ich war nur wegen der Aussprache unsicher. Jedenfalls, das war so Reis mit Paprika, Schweinefleisch, so ein bisschen wie ein Gulasch, aber mit Reis. Und dadurch bin ich der zweite Erfinder des Risottos geworden, weil ich meiner Mutter immer gesagt habe, das ist meine liebste Speise, aber bitte gib sie mir, wenn sie noch nicht fertig gekocht ist. Ich möchte gern haben, dass man da noch beißen kann und dass das ein bisschen flüssiger ist. Leider war vorher schon jemand, der das Risotto erfunden hatte, also es war kein Durchbruch.
Ein Durchbruch der Herzen.
Ja.
Wir wissen es jetzt.
Ja, genau.
Wie häufig essen Sie Risotto, jetzt so in Echtzeit?
Risotto esse ich in Restaurants eher selten, weil man immer 2 Personen braucht, meistens in italienischen. Ja, wenn ein Risotto gut ist, meistens schon.
Wie machen Sie denn, wenn Sie jetzt zu Hause sagen, ach, ich gehe jetzt mal nicht essen, ich mache es selber. Wie machen Sie ein Risotto? Welches machen Sie am liebsten?
Risotto mache ich gerne mit irgendeinem Gemüse, mit Spargel zum Beispiel.
Grüner Spargel,
grüner
lecker.
Spargel, ja, so.
So dann da so ein bisschen, machen. Was kommt dann da noch rein? Auch noch so anderes grünes Gemüse?
Da wird Zwiebel geröstet, dann der Reis, da ein bisschen leicht anrösten, aber nicht, dass er färbt. Dann mit Weißwein aufgießen, dann kommt so eine Suppe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich koche nicht immer eine Rindsuppe, ich nehme dann eine Gemüsebrühe.
Gemüsebrühe, ja.
Genau.
Klar.
Und bevor der Spargel reinkommt, Pfeffer. Eigentlich braucht es dann gar nicht so viel. Dann kommt
ein bisschen Knoblauch, also machen Sie es ohne Knoblauch?
Spargelrisotto ohne Knoblauch.
Okay.
Der Spargel muss da durchkommen. Deswegen lieber kein Knoblauch. Und dann muss man halt genau den Spargel zur richtigen Zeit, also es gibt natürlich die, wenn Gäste kommen, dann mache ich den Spargel extra, damit er zum richtigen Zeitpunkt reinkommt.
Dann noch ein bisschen bissert, ne?
Aber sonst riskiere ich mehr und gebe den Spargel dann zu einem Zeitpunkt. Also man kann den Spargel am besten eigentlich vorher ein bisschen in Olivenöl anbraten, bisschen Zucker dazu, bisschen Salz, bisschen Pfeffer.
Ach, Sie karamellisieren den auch noch so ein bisschen?
Ja, ein bisschen. Und dann kommt am Schluss ein Stück Butter. Die Frage ist, Käse drüber oder nicht. Das kann man sich aussuchen, wenn das Risotto richtig gut ist, damit der Spargel richtig nach vorkommt.
Würden Sie sagen, braucht man es nicht?
Braucht man es nicht.
Und ich wiederhole mich jetzt, aber ich habe das irgendwann in einer der Folgen schon mal gesagt. Meine Freundin Maya hat mir noch gesagt, der entscheidende Tipp ist, so ein kleines Stück Gorgonzola reinzumengen. Also wirklich nur ein kleines. Das Gute ist auch, dass man den gut einfrieren kann.
Würde ich zum Beispiel Berardicchio machen.
Oh, interessant.
Walnüsse. Ja?
Wie was? Ein Radicchio-Risotto?
Kann man machen, klar.
Das ist ja ein Ding. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Bei Radicchio würde ich immer sagen, frisch. Sie machen den, Sie erwärmen den.
Radicchio kann man wunderbar braten, ja, mit Olivenöl, aber in ganze Vierteln geschnitten.
Verliert er dann seine Bitterkeit so ein bisschen?
Ja, wenn man sie nicht mag, kann man ein bisschen gegenarbeiten mit wieder ein bisschen Zucker oder ein bisschen Balsamico-Essig drauf, aber nicht zu viel. Da geht die Bitterkeit ein bisschen weg.
Und dann vierteln Sie den und packen ihn in den Ofen auf dem Blech oder was?
Kann man auch machen, aber ich brate den an in Olivenöl. Das ist dann eine Beilage. Das ist nicht fürs Risotto. Fürs Risotto muss man am Schluss dazugeben.
Sonst wird's matschig.
Ja, genau.
Okay. Wenn Sie da jetzt so stehen, jetzt halte ich Sie da auch fest, wo Sie gerade sind, nämlich an Ihrem Herd. Wenn Sie sich jetzt umdrehen und mit dem Rücken zum Herd stehen und uns jetzt mal das Panorama geben, sagen wir mal so 350 Grad.
Das ist einfach ein größerer Raum, der gleichzeitig Küche, Esszimmer und Wohnzimmer ist. Das ist ja ein bisschen ein Bauernhof auch. Ne? Die Küche ist ja nicht so einzeln, so eine kleine Küche, ist so ein Gemeinschaftsraum auch am Bauernhof.
Ach, so, gehen wir jetzt in Ihre Kindheit oder gehen wir jetzt in die Wiener Wohnung?
Nein, ich sag nur.
Dann gehen wir jetzt in die Kindheit, okay.
Küche gut. War immer so was, wo man zusammengesessen ist eigentlich.
Ja,
darum gibt's,
ja.
Ist diese Trennung von Küche und Esszimmer. Das ist mir immer fremd.
Das wird so ein alter Herd noch gewesen sein, davon gehe ich aus.
Natürlich,
der
mit Holz.
So,
ja, genau.
Und gab es einen langen Holztisch dann wahrscheinlich? Gab es einen runden Tisch oder gab es einen langen Tisch?
Es gab einen länglichen Tisch und noch einen kleinen Tisch, da hat meine Oma gegessen.
Wieso hat die am Katzentisch
gegessen? Die mochte das gerne.
Sie mochte es gerne.
Die mochte es gerne.
Sie wollte nicht bei Ihnen sitzen?
Ja, vielleicht war es auch so, dass der Tisch dann mit den Kindern ausgefüllt war, wie die.
Aber sie sind zwei.
Genau, und Großvater, entweder sie mochte das oder... Das weiß ich nicht. Das habe ich mich nie gefragt. Aber sie waren nicht abseits. Sie waren nur kalt.
An einem kleinen Tisch, ja. Ich muss mich nur gerade daran erinnern, dass Sebastian Fitzek mal erzählt hat, dass seine Großmutter immer sonntags eingeladen wurde, dass man dann zusammen gegessen hat. Und dass die irgendwann so eine kleine, ich nenne es jetzt Macke, entwickelt hat, dass sie in so einem Fantasie-Englisch gesprochen hat. Nicht, dass sie krank wurde, geistig verwirrt, sondern dass sie es irgendwie schick fand, weil sie so der kleine Lord gesehen hat und diese Filme, dass sie plötzlich, sie konnte kein Englisch sprechen, aber sie hat so getan, als könne sie es. Und dann haben alle um sie herum so ein bisschen mehr oder weniger mitreagiert. Und jetzt höre ich gerade von ihrer Großmutter, dass die sich gerne abseits gesetzt hat. Vielleicht wollte sie eher zuhören als Teil des Gesprächs.
Sie hat auch nicht alles gegessen. Der Magen war nie ganz gesund. Dadurch hat sie am längsten gelebt in unserer Familie, weil sie immer so zart und schmal war und nicht so viel auf einmal essen konnte.
Ja.
Und sie war sehr wählerisch. Sie hat da auch etwas am Teller zurückgelassen, wenn sie zu viel war.
Durften Sie das auch?
Ja, natürlich.
Sie durften was übrig lassen?
Ja, natürlich. Das war nicht so dieses...
Nicht selbstverständlich.
Am Bauernhof schon.
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ich finde das ein bisschen, ich verorte das bei den Kleinbürgern, weil die Bauern haben nicht so ein wie soll ich sagen, da gibt's diese Lebensmittel alle am Hof. Da ist man nicht so pingelig, wenn was übrig bleibt. Erstens mal.
Ach, interessant. Ich hätte jetzt gedacht, weil man dort weiß, wie schwer es ist,
das kommt in den Topf, das kommt in den großen Topf, der auch irgendwo steht und wird dann die Schweine verfüttert.
Wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, weil man weiß, wie viel Arbeit es macht, zum Beispiel einen Salat oder einen Kohl zu ernten. Viel Arbeit, also würdige das, indem du es aufisst. Aber natürlich, es ist der andere Weg, der ist auch schlüssig.
Die Bauern haben vor Lebensmitteln Respekt, die sie selber einkaufen müssen, wo sie Geld zahlen müssen. Da wird mehr drauf geachtet.
Ja, das ist für sie heute wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass sich diese Prägung fortsetzt, auch als Erwachsener, dass sie wahrscheinlich für so einfache, ich sag jetzt einfache Lebensmittel wie Äpfel oder Kartoffeln oder Brot ungern viel Geld ausgeben.
Nein. Es gibt ja in Wien derzeit, wenn man gutes Brot haben will, das ist wahrscheinlich in Berlin auch so,
ne?
Dann gibt es nur diese Luxusbäckereien. Und ich bin ja so ein Kohlenhydrat-Junkie, das Aha. heißt, ich esse eh immer zu viel von dem. Also kaufe ich mir lieber ein teures und esse weniger davon. Das wäre so die Übung. Aber es ist tatsächlich so, wenn man in Wien auf einen so bürgerlichen Markt kommt, im 18. Bezirk, dann gibt es da zwei Bäckereien und es stehen Leute an, wie in der Zwischenkriegszeit, um Brot. Aber das sind diese Mischung aus Bürger und Bohemien, die wir in Wien Bobos nennen, die stehen dann da davor und stellen sich an für...
Ja, ist aber auch leckeres
Brot.
Ist schon klar, nur dadurch, dass es diese lange Zeit schon gibt und gab mit diesen Brotketten, diese, ne, wo so, das ist ja das
Brot wurde ziemlich heruntergerockt,
absolut.
Das muss man auch sagen.
Brot hatte lange keine Lobby und dann kam noch, also im Sinne des Mittelstandes und der Würdigung des Berufsstandes, dann kam hinzu, dass Kohlenhydrate plötzlich der Antichrist wurden, weil alle so sagen, wie, du isst nach 16 Uhr noch Kohlenhydrate?
Ich wollte nur sagen, es gibt bei diesen Bäckereien schon auch Unterschiede. Es gibt die so richtig snobmäßig ganz teuer. Und dann gibt es aber die Bäckereien, die so einen Mittelweg gehen. Und das ist meine Bäckerei, weil im Grund finde ich es hoch unsittlich, wenn Brot so viel kostet.
Ja.
Und ich finde auch unsittlich, wenn das Brot, das dann wenig kostet, so ein schlechtes Brot sein muss. Also ich möchte diese Teilung eigentlich nicht unterstützen, die ja ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Es gibt ja alle Angebote. Bildet das ab, dass es nur mehr ganz billig gibt oder ganz teuer. Es gibt nichts mehr dazwischen und das ist halt da so ein bisschen ein Abbild, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und da möchte ich eigentlich nicht so mir das so geben, dass ich da so mitmache. Also ich versuche da so einen Kompromiss zu finden.
Die Stärkung des Mittelweges. Der Mittelweg wurde ja immer so ein bisschen runtergeredet. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen mehr auf den Mittelweg konzentrieren.
Der Mittelweg.
Heruntergerockt. Die gute Mitte.
Ja.
Gut. Dann sind wir jetzt also in diesem Raum, der alles ist, Küche, Diele, Stube, Wohnzimmer. Haben Sie als Familie versucht, regelmäßig einmal am Tag zusammen zu essen? Hat das geklappt?
Da sind wir berühmt dafür, dass jeder zu seiner Zeit gegessen hat und teilweise wir uns gar nicht getroffen haben. Das war tatsächlich ein Kennzeichen unserer Familie, dass da diese, ja, ich weiß auch nicht, das ist so mit dieser Nachkriegsgeneration vielleicht zu erklären, wo das Wichtigste ist, dass man arbeitet und was aufbaut und das ist jetzt nicht so wichtig, ob da jetzt alle beim Mittagessen sitzen. Also das war tatsächlich anders bei uns.
Ist es auch nicht selbstverständlich, es klappt auch nicht bei allen Familien, aber immer wieder erzählen Leute, dass die Familien versucht haben, wenigstens einmal am Tag zu essen, um sich vom Tag zu erzählen, um sich kennenzulernen. Also um dabei zu bleiben. Ne? Also wenn man sich einmal am Tag und sei es nur 5 Minuten miteinander austauscht, dann kann man den anderen besser einschätzen, dann lernt man ihn automatisch ein bisschen besser kennen. Würden Sie sagen, dass das durch andere Sachen kompensiert wurde in Ihrer Familie, dass Sie dann vielleicht zusammen gearbeitet haben oder
Ich glaube, dass diese Form von Bewusstheit überhaupt nicht existiert hat damals und zwar auch bei anderen nicht. Mhm. Also das war eher, wenn andere dann zusammengesessen sind oder Wert darauf legen, dann war das so eine bürgerliche Tradition unter Umständen.
Ja.
Aber diese bewusste Konzentration auf immaterielle Werte wie Beisammensein, die wurde, wenn dann nur intuitiv geschätzt. Das war nichts, was zählte. Ich meine, das Land war wahrscheinlich auch, weil das Land so arm war nach dem Krieg und in Trümmern lag und man hatte einfach andere Sorgen, denke ich mir.
Werbung.
Wie Sie als Hörerin oder Hörer von Toast Hawaii ja wissen, fordere ich Sie immer mal wieder auf, mir eine E-Mail zu schicken, wenn es ein DM-Bio-Produkt gibt, das Ihnen ganz besonders gut gefällt. Und hier erreichte mich wieder eine E-Mail von einer Hörerin, die offenbar von Anfang an dabei ist. Sehr geehrte Frau Rust, seit circa 3 Jahren höre ich regelmäßig und begeistert Ihren Podcast und heute dachte ich beim Mittagessen, perfekte DM-Bio-Story, diese werde ich Ihnen schreiben. Gesagt, getan, hier ist sie. Mittags esse ich im Urlaub immer nur eine Kleinigkeit, da unsere Teenie-Tochter spät frühstückt und noch keinen Hunger hat und mein radfahrender Ehemann oft unterwegs ist. Da ich aber zuverlässig Hunger habe, liebe Judith, mir geht's da nicht anders, Hunger oder Appetit habe ich eigentlich immer, mache ich mir eine schnelle kleine Mahlzeit heute mit sehr vielen DM-Bio-Produkten und vor allem, es schmeckte vorzüglich. Es gab aufgepeppte rote Linsenbratlinge. Ist aufgepeppt, ist in Anführungsstrichen. Ein Teil der obigen Mischung, also es gibt diese rote Linsenbratlinge schon als fertiges Produkt, die schmecken auch unaufgepeppt, ziemlich gut. Da können Sie sich auch anhand der Bewertung mal schlau lesen oder sie einfach selbst probieren. Also, ein Teil der obigen Mischung, ein Teil DM Bio Kichererbsenmehl mit der passenden Menge Wasser kurz quellen lassen. Währenddessen kleine rote Paprikawürfel und Zwiebelwürfelchen kurz anbraten, leicht abkühlen lassen und zur Masse mit dazugeben. Noch ein Ei verrühren, abschließend mit DM Bio Pfeffer beherzt nachwürzen, fertig. Die Bratlinge in Olivenöl golden ausbacken und mit halbierten Datteltomaten genießen. Ich sende Ihnen sonnige Grüße aus den Marken und verbleibe als Ihre treue und nun satte und zufriedene Hörerin. Ciao, Judith W. Liebe Judith, an den rote Linsenbratlingen wollte ich mich auch längst schon mal versucht haben. Jetzt sind sie mir zuvorgekommen. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre persönliche Variation, die dann natürlich durch die Eier auch nicht mehr vegan ist. Ich werde die Bratlinge auch mal ausprobieren, erstmal auf klassischem Wege. Die sind ja wirklich sehr beliebt. Ich habe mir jetzt gerade noch mal ein paar Bewertungen auch durchgelesen. Und man kann sich mit einer Packung ungefähr 10 bis 12 davon zubereiten. Gerade bin ich noch auf ein Falafel-Rezept mit Rote-Bete-Hummus gestoßen. Das werde ich gerne an dieser Stelle in der nächsten Woche teilen. Vielleicht gibt's ja auch in Ihrem Leben ein Lieblingsprodukt von DM Bio, von dem ich berichten darf. Schicken Sie es mir gerne per E-Mail an rustberlin@icloud.com. Wenn Sie sich an das Essen Ihrer Kindheit zurückerinnern, was würden Sie sagen, wofür stand das Essen Ihrer Großmutter, wenn Sie jetzt ein Gericht raussuchen und wofür stand das Essen Ihrer Mutter?
Das Essen meiner Großmutter war so, das waren so Gerichte, die aus einer Zeit stammten, wo wirklich Bauern sehr arm waren. Das waren so Krapfen oder herausgebackene Dreiecke aus Teig, die in Schmalz herausgebacken wurden und dann heiß gegessen mit Zucker bestreut oder der Knödel, so diese alte Bauernkost, die, wo auch die Bauern nicht so viel Fleisch hatten und auch keinen Kühlraum, auch keine Möglichkeit, das aufzubewahren und wo es so Zeiten gab, wo man einfach kein Fleisch im Haus hatte. Meine Mutter, das war die Nachkriegsküche, das war eine Küche mit mehr Fleisch. Ja, mit Gulasch, mit so Schweineschnitzel, nicht nur gebacken, sondern auch so wie Sauerbraten gemacht mit Soße.
Wenn Sie sich ein Gericht von früher nochmal genau so wünschen dürften, dass es vor Ihnen auf dem Teller liegt, was
wäre das? Das wäre der Kaffee, den meine Großmutter gemacht hat. Die hat einen Getreidekaffee, den es nicht mehr gibt, hat sie aufgekocht, hat einen Malzkaffee, den es glaube ich auch nicht mehr gibt, reingestreut und dann, wenn das aufgekocht war, hat sie diesen Kaffee an den Rand gestellt und hat 2 Löffel gemahlenen Kaffee, frisch gemahlenen Kaffee noch reingegeben, also Bohnenkaffee, und das ist so gezogen. Und diesen Kaffee, der wurde dann mit frisch gekochter Milch mit vollem Fettanteil, wow, wurde der dann gemacht. So gut schmeckt einfach kein Cappuccino. Also das war...
Das klingt ja wirklich interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt die ein oder andere Zuhörerin oder Zuhörer sich überlegt, okay, Malzkaffee gibt es noch. Es gibt auch so Lupinenkaffee beispielsweise. Also es gibt ja auch Getreidekaffee nach wie vor.
Kann man experimentieren.
Da kann man experimentieren, vor allen Dingen auch durch dieses zur Seite stellen. Weil ich habe früher, ich habe so eine ganz große Espresso-Schraubkanne gehabt früher, wie sie in Ihrem aktuellen Film vorkommt. Ja, ja. Andrea lässt sich scheiden. Die spielt da ja auch eine zentrale Rolle, fällt mir gerade ein. Und dadurch, dass man das schlecht portionieren kann, muss man immer ganz schön viel machen, weil dieses Sieb ganz schön groß ist, in das der Kaffee, das Kaffeepulver kommt. Und dann habe ich mir irgendwann angewöhnt, den in der Mikrowelle wieder heiß zu machen, den Rest, um ihn dann später zu trinken, Stunden später. Und der hat ein ganz anderes Aroma und hat mir fast besser geschmeckt als der frische Kaffee, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht. Also Chemikerin oder Chemiker werden mir das erklären können, ob es was mit dem Sauerstoff, dem Wiederaufwärmen zu tun hatte, wie auch immer. Aber so findet man seine eigenen Wege, um irgendetwas ganz besonders zu machen oder lecker zu machen oder so, ne? Das ist interessant.
Ja, ich glaube, die Sache war die, dass Getreide und Malz aufgekocht wurden und eben der Bohnenkaffee nur mehr gezogen hat am Herdrand. Der hat da drinnen gezogen und dann wurde das mit dem Sieb in die Tassen gegeben.
Dann gehen wir mal ganz kurz zu dieser Szene. Andrea lässt sich scheiden. Also die Geschichte ist in etwa so. Eine Polizistin, gespielt von der großartigen Birgit Minichmayr, erlebt etwas, womit sie klarkommen muss, dass ihr Leben verändert und sie weiß auch nicht genau, wie sie darauf reagiert und ja, findet einen Weg. Im Grunde lässt sich der Plot gar nicht so spannend erzählen, aber es ist so eine liebevolle Betrachtung eines Lebensabschnitts verschiedener Menschen, die da zusammenkommen und die diese Tage am Stück miteinander erleben, sagen wir es mal so. Ich habe es jetzt wahrscheinlich, würden Sie es ein bisschen besser beschreiben, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich würde so nicht ins Kino gehen, wie Sie es beschrieben haben.
Aber,
es beginnt als lustige Komödie, dann passiert ganz was Schlimmes und dann wollte ich schauen, was für Komödie geht da noch. Und es ist ein Provinzfilm, es ist meine Idee von Provinz, von 20 Jahren, wo ich dort gewohnt habe. Und es geht um eine Polizistin, die was anstellt und dann vertuscht und um einen alten Religionslehrer, den ich spiele, der glaubt, an der Sache schuld zu sein und diese Schuld auf sich nimmt.
Es ist wirklich sehr, sehr schön, den beiden zuzuschauen. Und bei ihrem ersten bewussten Treffen sagt dieser Religionslehrer, lädt sie ein und möchte ihr einen Kaffee machen. Und es gibt nur diese alte große Schraubkanne. Und er macht diesen Kaffee und schüttet ein und sagt dann aber, die Maschine ist schon so alt, da sind manchmal Flocken vom Dichtungsring drin.
Und er kontrolliert ihre Tasse, das nicht passiert ist.
Und da ist das passiert und dann sagt er, nee, trink mal nicht so. Und er sagt aber auch, für ihn lohnt es sich nicht, eine neue zu kaufen.
Ja.
Was eine unglaublich traurige Aussage ist, weil das, ne, da denkt man, okay, hat er mit seinem Leben abgeschlossen oder kriegt er einfach nie Besuch, weil er könnte diese neue Kanne ja auch für Besuch nehmen. Diese Sache mit den Flocken durch diesen undichten Dichtungsring, solche Sachen fallen einem nicht unbedingt ein, sondern solche Sachen beobachtet man selbst. Die sind einem selbst schon passiert. Ist das so bei einer Espresso-Kanne von Ihnen gewesen?
Es gibt die Geschichte, dass zwei in unserer Familie, in der Bauernfamilie, waren berühmt dafür, dass sie auch nicht die kleinsten Hautstückchen von der Milchhaut, weil diese Milch wurde ja gekocht, war aber die richtig fette Milch. Und da schwamm oben, war oben eine ganz dicke Milchhaut. Und die wurde abgeseiht. Oder man schüttet da so rein und wenn ein paar Flocken drinnen sind, ist wurscht. Und meine Mutter und ich, wir haben das so gehasst. Wir haben immer das feinste Sieb genommen. Und diese Milchhaut, die wurde aber geliebt von den Wiener Sommergästen, die am Hof waren. Das war so die Nachkriegsgeneration und da sind manche extra früher aufgestanden, um die Milchhaut sich in der Tasse zu sichern. Diese fette Milchhaut oben, vor denen am Hof allen gegraust hat, haben die Wiener Nachkriegsrentner geliebt.
Das heißt, sie haben auch zwischendurch Räume vermietet und haben dann Gäste bekommen.
Genau.
Sowas wie Bed and Breakfast.
Genau.
Haben Sie da mitgeholfen?
Ja, natürlich. Wir haben auch teilweise Halbpension, also Mittagessen gab es auch. Und das war eigentlich so ein Zwei-Mann- und Frau-Unternehmen, meine Mutter und ich. Sie hat gekocht, ich habe serviert.
Haben Sie ihr beim Kochen zugeschaut?
Na, konnte ich nicht. Ich musste ja servieren. Aber ich habe eigentlich jetzt nicht direkt von ihr viel an Kochen gelernt. Vielleicht so nebenbei, das schon. Aber ich habe jedenfalls nicht, was ich heute bedauere, eine Sammlung mit Rezepten von ihr oder so. Das habe ich leider nicht.
Hm. Aber Sie waren vorbereitet, als Sie dann auszogen. Also Sie waren auf diesem Internat und dann haben Sie, glaube ich, noch Zivildienst gemacht.
Ja, genau.
Ne, beim Roten Kreuz. Haben Sie da zu Hause noch gelebt oder hatten Sie da Ihre eigene Wohnung?
Habe ich zu Hause gelebt. Das ging erst in Wien los. In Wien wollte ich unter keinen Umständen in ein Studentenheim, weil ich war gerade vom Internat gekommen. Ich wollte unbedingt eine Wohnung und habe mit einem Freund eine Wohnung, mit einem Schulfreund eine Wohnung gefunden. Und da habe ich dann gekocht. Da habe ich gekocht so nach diesen alternativen Kochbüchern Anfang der 80er Jahre. Die waren alle in so einem grünlichen Naturpapier und mit bläulicher Schrift, man konnte es kaum lesen, standen da diese Rezepte drinnen. Und es war immer, ja, ich sag mal, die 68er Küche war das. Da habe ich begonnen. Mit vielen Gewürzen, bisschen indisch.
Sind Sie ausgestattet Gemüse. Worden von Ihren Eltern und Großeltern? Also haben Sie da so eine Art Aussteuer bekommen, um
nein,
sich die Küche
nein,
einzurichten?
Nein, das kriegt man nur, wenn man heiratet. Und ich habe das nicht gemacht. Aber man kriegt halt vom Hof auch was mit, ein bisschen Geschirr, die haben ja immer zu viel. Und ich hab dann schon sehr gerne gekocht. Und das Festmahl war eher, wenn man Käse eingekauft hat und eine Flasche Rotwein. Und das war damals so ein bisschen ärmlich, weil damals gab es nicht französischen Käse im Supermarkt. Heutzutage kann man ja in einen Supermarkt gehen in der Europäischen Union, auch in Österreich, und kriegt sehr ordentlichen französischen Käse. Der ist nicht von der kleinen Super-Käse-Werkstatt, sondern das ist schon ein industriell erzeugter, aber der schmeckt gut, weil die das halt drauf haben, guten Käse zu machen, der nicht so viel kostet. Aber damals waren das so die österreichischen Käse, also die Camemberts waren wirklich stockhart. Man hat gewartet dann, dass sie reif werden, aber es war schwierig. Aber trotzdem, man war so glücklich. Und richtig guten Emmentaler gab es aber schon. Und es gab so burgenländischen Rotwein, Zweigelt, den man dann dazu gibt. Das waren die Festessen.
Sie haben ja studiert. Ursprünglich wollten Sie mal Lehrer werden, hatten aber auch schon, dadurch, dass Sie an diesem Internat oder an der Schule so eine Art, ich weiß nicht, war das ein Theater-AG oder würden Sie das so nennen? Oder Sie haben da ja auch schon, haben Sie da auch schon erste Berührung mit Theater?
Schultheater, ja, genau. Wir haben Schultheater gespielt, bevorzugt Max Frisch oder Friedrich Dürrenmatt, das waren so die Modeautoren.
Also Sie hatten da schon ein Faible, Sie spürten, hatten schon inzwischen die Gewissheit, dass Sie gut mit Timing, mit Sprache, mit Pointen umgehen können. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war der Gedanke, das mal beruflich zu machen, von Ihnen noch einigermaßen weit entfernt.
Weiß aber ich habe Kabarett schon gekannt.
Mit 20, glaube ich, ne? Da haben Sie angefangen, Ihr erstes Programm zu schreiben.
Genau, aber wir haben vorher schon Schulkabarett gemacht. Mhm. Ich hatte einfach Werner Schneider und Dieter Hildebrand im Fernsehen gesehen und den jungen Lukas Resitaritz und habe mir gedacht, sowas möchte ich probieren. Und dann haben wir das bei der Faschingsfeier gemacht über Lehrer. Und die Reaktionen waren bombastisch natürlich, weil man nie mehr so ein gutes Publikum im Leben hat, wie wenn man vor Schülern Kabarett über Lehrer macht.
Ja, das stimmt. Haben Sie parallel zum Studium gejobbt oder woher haben Sie, wie haben Sie Geld verdient?
Das war damals eben eine andere Zeit. Das war eine Zeit, da wollte man, dass Familien, auch arme Familien, Kinder studieren lassen können. Das war ein Bildungsziel, stärker als heute. Es gab Beihilfen. Es gab für Arbeiterkinder oder für Bauernkinder, die wenig Geld hatten, ein Stipendium. Und ich hatte dann ab dem zweiten Jahr einen Studentenjob. Ich war Radiosprecher.
Ach was?
Ja, ganz früh. Für ein Radio in Italien für deutsche und österreichische Urlauber.
Nein!
Ja?
Das habe ich ja noch nie gehört.
Es war so, es gab ja nur freies Radio, also ich meine, frei ist auch wieder ein falscher Begriff, marktwirtschaftliches Radio, gab es nur in Italien damals. Bei uns gab es nur in Deutschland und Österreich nur öffentlich-rechtliches und es war nicht erlaubt. Es gab Radio Luxemburg oder andere kleinere Piratensender, die von anderswo gesendet haben, aber sonst war das ja verboten. Und da haben dann ein paar Verlage gemeint in Österreich, wir probieren das mal aus. Wir probieren das aus anhand von einem Urlauberradio, das 2 Monate lang an der Adria unten Radio macht für alle die auf der damals jugoslawischen und italienischen Küste an beiden Seiten runter ist. Der Sender hatte seinen Bereich. Für die machen wir deutschsprachiges Radio. Es gab kein Internet. Die Leute wollten gerne was hören. Nicht jeder hatte einen Kurzwellensender dabei. Das haben wir da gemacht. Das ist Radio Adria. Und 5 Leute haben da eine Radiostation betrieben.
Nee. Ja. Das hallo, war toll. Hier ist wieder Josef Hader mit den Hits der...
Ja, ich war nicht Moderator, ich war Nachrichtensprecher, ich war das Seriöse. Aber ich habe
Spaß,
Nachrichten und Sport, ich habe sogar Formel 1 Grand Prix kommentiert, aber wenn ich was übersehen habe, was wurscht, weil wenn es 5 Minuten später passiert, ist auch egal, die Leute hatten ja keinen Zugriff drauf. Es war eine super Zeit. Und man war zum ersten Mal, ich war ja noch nie vorher im Ausland gewesen, ich war plötzlich in Italien und dann die Begegnung mit der italienischen Küche. Das
muss sie geprägt
kommt da natürlich rein, klar. Das
Puttanesca.
War das erste Ausland.
Puttanesca sind Ihre Lieblingsspaghetti. Ist das noch so oder war das mal so?
Ja, Pasta Puttanesca ist schon ganz, mag ich gern. Oder ich mag überhaupt gern so so süditalienisch, viel Gemüse, viel Olivenöl und bisschen Peperoncino, vielleicht ein paar Anchovies zum Würzen.
Die haben sie immer da, Anchovies, Kapern und harten Pecorino.
Genau, meistens, ja, na immer, aber meistens, weil wenn ich unten bin, der beste Schafkäse, den kauft man ja gar nicht in Italien, den kauft man in Kroatien, wenn man dort unten ist, das ist Paškisir, das ist von der Insel Pag, aber auch andere Schafkäse, das ist Kroatien richtig vorn dabei. Und eben in Italien Pecorino. Ich bin eher auf der Pecorino-Seite und das passt auch zu diesen Gemüsegerichten. Mit ein bisschen Fisch, also mit nur Würz, mit Anchovy passt Pecorino besser. Aber am liebsten oft gar keinen Käse, sondern immer ordentlich einen Schuss frisches Olivenöl am Schluss noch drüber.
Haben Sie da eine eigene Bezugsquelle? So den Olivenbauer ihres Vertrauens?
Nein, es ist so. Wenn ich zum Beispiel da vorbeikomme unten in Slowenien, dann gibt's so was, wo man wirklich gutes Olivenöl kriegt. Und wenn ich das nicht kriege, dann kaufe ich das Ganze. Also Olivenöl kriegt man eigentlich überall Gutes.
Wie oft verreisen Sie? Sie sind ja auch auf Tour oft.
Ich verreise ein paar Mal im Jahr, aber oft sind es eben so kurze Ausflüge nach Italien. Oder Kroatien.
Wenn Sie wissen, dass Sie 3 Wochen irgendwo hinfahren oder auch vielleicht sogar am Stück unterwegs sind, gibt es etwas, das Sie mitnehmen, was Ihnen wichtig ist? Eben zum Beispiel ein gutes Öl oder ein Salz oder ein Messer?
Nein, wenn ich unterwegs bin, dann gehe ich in Restaurants. Also früher, wie ich Interrail gereist bin, gemeinsam mit anderen Jungs vom Bauernhof, da haben die immer mitgenommen. Alles, was es gab, haben die mitgenommen. Die haben das Brot, den Speck haben sie mitgehabt. Es war auch ein wunderbar, wenn man von der Drogenpolizei kontrolliert wurde als Interrail-Fahrer, dann haben die Augen geleuchtet, wenn sie so ein Staniolpapier, so ein viereckiges gesehen haben, wo was eingepackt war. Die dachten wirklich, da wäre Haschisch drinnen, aber es war nur der Speck vom Bauernhof. Also die haben das, aber ich habe das immer nicht, ich wollte das nicht. Ich hab mir gedacht, das Geld, dass ich in einen Supermarkt gehen kann und mir dort ein paar Dinge kaufen vom Land und dann essen, das wollte ich immer, das wollte ich immer erübrigen. Und dann, aber jetzt denke ich mir, also wenn ich wo schreibe in einem Apartment, was ich auch manchmal gern mache, und dann hat man nicht Lust, dauernd diesen Terror, ist ja inzwischen eh nicht mehr so, aber in Italien, dass man eine Vorspeise und eine Hauptspeise wenigstens bestellt. Mhm. In den deutschen Reiseführern steht immer drinnen, sinngemäß, man muss das mindestens bestellen, weil dann ganz was Schreckliches passiert. Steht immer in deutschen Reiseführern. Es ist ja völliger Blödsinn, ne? Nichts passiert. Aber trotzdem, aus Höflichkeit, ich esse dann meistens doch 2 Gänge und das wird einem zu viel. Und dann koche ich schon, aber sonst fahre ich rum.
Und wie ist das mit Kaffee? Sowas finde ich zum Beispiel wichtig. Wenn ich mal wegfahre für ein paar Tage oder auch länger, erkundige ich mich schon, ob es da eine Espressomaschine gibt oder eine Kanne oder so. Denn ich finde schon, egal wo ich bin, ich versuche mich da auf Land und Leute einzulassen. Aber bei so ein paar Sachen, da ich will, dass mein Tag gut beginnt mit einem guten Kaffee.
Ja.
Und und dann ärgert es mich. Ja, ich war in einer Wohnung, in einer möblierten Wohnung und dann gab es nur ein Induktionsfeld. Ich hatte meine Schraubkanne, aber meine Edelstahlschraubkanne dabei und das harmonierte nicht. Es ging nicht.
Ja.
Da habe ich gemerkt, wie mich das ärgert. Ich möchte aber auch nicht diese Kapselmaschinen, die ja überall stehen, weil ich an die nicht glaube. Ich finde die blöd und ich finde den Müll doof und so. Also sowas ist mir zum Beispiel wichtig. Können Sie darauf verzichten?
Habe ich nie. Kaffee habe ich nie mit. Aber das liegt halt daran, dass ich sehr oft nach Italien fahre.
Na ja, gut.
Ich glaube, Klaus Wagenbach hat gesagt, man braucht einen sehr guten Grund, um nicht nach Italien zu fahren, sondern anderswohin. Und ein bisschen ist das bei mir leider so. Leider, weil ich ja dadurch andere Sachen nicht so kennenlerne. Aber da muss man sich ja nie Sorgen machen.
Nee, das stimmt. Italien. Das wäre Eulen nach Athen.
Und in Österreich zum Beispiel kann je nach Region oder nach Kaffeehaus kann man durchaus lieber den eigenen Kaffee mitbringen. Ich würde auch den eigenen Kaffee vielleicht auch nach Frankreich mitnehmen, aber nicht nach Portugal. Dort ist er wieder wunderbar.
Okay.
Also es gibt da, wir können jetzt eine Kaffeegeografie machen, aber ich bin aber entspannt. Wenn der Kaffee mal nicht so ist, dann ist er halt nicht so.
Okay.
Also ich bin ja auch, wenn ich so herumtingle, dann habe ich nicht eine Liste, was da sein muss in der Garderobe und so. Also außer vielleicht Ingwer, weil ich für die Stimme ganz gerne einen Ingwertee vorher trinke. Aber sonst steht nie genau irgendwas dort, sondern sie sollen sich was überlegen. Ich freue mich ja, wenn es anders ist.
Jetzt würde ich Sie bitten, falls Sie drankommen, ich weiß nicht, da ist dieser Topf. Jetzt würde ich Sie bitten, nach und nach Begriffe zu ziehen und dazu frei zu assoziieren.
Grillen. Das machen Männer gerne und ich nicht.
Sie lassen sich gern begrillen?
Auch nicht. Ich, 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 äh, ich, ich, ich also Ich bin bei Freunden mal gern eingeladen, das ist schon okay, aber es ist nicht mein Lieblingsessen.
Okay, weil es so fleischlastig ist?
Ja. Ich meine, man kann Gemüse auch grillen, aber wozu muss ich das extra am Grill machen? Also es ist schon eine Fleischangelegenheit und es ist dieses männliche Kochen, wofür ich vielleicht auch eine Verachtung habe, weil ich ja eh anders kochen kann. Ne? Vielleicht ist es auch einfach Hochmut.
Okay, dann der nächste Zettel bitte.
Brunch. Ganz ungeeignet, da bin ich nichts für. Nee, nein. Kann ich nicht, na. Also generell ist so, dass ich eigentlich eher am Vormittag wenig esse, weil ich leider am Abend ganz gern mal in ein Restaurant gehe oder was koche und ein Glas Wein dazu trinke. Und deswegen bin ich jetzt nicht der große Frühstücker.
Leider impliziert ja, dass Sie wissen, heute Abend wird es viel, also reißen Sie sich da zusammen. Würden Sie sagen, Sie könnten essen, aber Sie tun es nicht, weil Sie abends viel essen?
Nein, ich habe einfach auch keinen Hunger.
Ja. Wann kommt der Hunger bei Ihnen, was denken Sie?
Mittags bis früh Nachmittag. Wenn ich am Abend gegessen habe, wenn ich das nicht mache, dann ist super, dann kann man das machen. Aber dann mache ich auch nicht Brunch. Brunch klingt so nach viele Leute essen, frühstücken gemeinsam. Und ich bin zum Beispiel jemand, der ja seit 30 Jahren oder noch länger herumtingelt und so viele Hotels erlebt. Und ich bin jemand, der nie zum Frühstück geht, weil ich irgendwie das genau nicht aushalte mit so vielen fremden Leuten in der Früh, wenn ich noch nicht. Da geht's mir so wie Ihnen mit dem Kaffee. Ich mag das nicht. Und es kann noch so gut sein, Hotelfrühstück schmeckt mir nicht.
Sie könnten es sich aufs Zimmer bringen lassen.
Ja, das ist dann auch wieder so.
Das ist ganz normal. Dazu gibt es doch diese Zettel, die an der Klinke hängen. Ich finde das finde ich.
Der stört mich dann. Der klopft dann zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht will.
Wirklich?
Ich will Ruhe haben. Man ist dauernd unterwegs und ja, da ist okay. Eigentlich das Schönste, wenn man im Hotelzimmer am Vormittag bleiben kann und wohnen bis zum Mittag. Und wenn ein Tee zum Beispiel dort ist, dann mache ich mir einen Tee.
Ist ja in den meisten Hotels, ne? Ja, ein Wasserkocher und dann so eine Teeauswahl, die hat man ja.
Ja, und wie gesagt, nicht diese Kapseln. Es gäbe ja die Möglichkeit, diese Kapseln zu vermeiden, auch wenn man nicht rumpatzen will mit dem Kaffee. Kennen Sie diese Pads?
Ja.
Aber ich meine nicht die weichen Pads von der blöden Filtermaschine. Ich nenne keinen Namen. Vom holländischen Konzern, Elektrokonzern, sondern ich meine diese richtigen Espresso-Pads, die alle italienischen Kaffeefirmen, auch die kleineren, herstellen. Und die sind inzwischen auch in Karton verpackt. Gibt's nicht nur in Plastik. Und das sind norditalienische, süditalienische Kaffeemarken. Und da gibt's so eine Espresso-Maschine, die besteht darin, dass man diesen ganz festen Pad so richtig fest einklemmt in dieser Maschine und dann drückt man drauf und es kommt wirklich guter Espresso raus und man kann diese Schweizer Gastigkeiten vermeiden, diesen Kapselkaffee.
Interessant. Wann haben Sie das letzte Mal eine Minibar geplündert?
Die kann man nicht mehr plündern, es gibt keine mehr.
Was?
Nein, in den Hotels gibt es keine Minibars
mehr. Wie bitte?
Jetzt überall, die Minibars sind leer.
Wie kommt denn das?
Naja, weil das zu mühsam ist, die immer zu befüllen. Das ist einfach logistisch schwierig. Jetzt gibt's meistens bei den Hotels unten dann so eine Bar, wo man sich das kaufen kann und trägt sich selber rauf. Das ist, die Selbstbedienung nimmt überall ihren Lauf. Also das letzte Mal in die Minibar geplündert, richtig, dass ich alle kleinen so Schnäpse durchprobiert hätte. Das war in den 80ern als ganz junger Kabarettist und ich war zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in einem Hotelzimmer, wo es das gab. Da habe ich das probiert, das stimmt, aber seither nicht mehr.
Ach, wie schade, weil ich finde, dieses Element gehört doch irgendwie dazu, das ist ja auch Teil einer Fantasie.
Es gibt hier und da noch zwei Wasserflaschen und ein Bier drinnen, das gibt's schon.
Piccolo und Nüsse, irgendwie sowas.
Ja, ich bin ja nur kurz Filmstar immer. Wenn gerade ein Film rauskommt, da komme ich in bessere Hotels, aber als Kabarettist bin ich nicht in den Hochklasse-Hotels.
Okay, wären Sie bereit, noch einen Begriff zu ziehen?
Zahnstocher. Das ist ein ungelöstes Problem für mich, weil ich finde das ganz grässlich eigentlich. Ich mag das gar nicht. Bei mir nicht und auch nicht bei anderen. Und wenn es noch so schön mit verdeckter Hand und so. Nein, mag ich nicht. Zahnstocher sind für mich ganz wichtig, wenn man kleine Käsestücke aufschneidet und zum Wein dazu. Das sind Zahnstocher
zur
für mich.
Zur Präsentation.
Ja.
Was aber viel auch über ihre Zähne und ihre Mundhygiene aussagt. Denn da scheint ja alles in Ordnung zu sein. Menschen, die schon die ein oder andere kleine Lücke haben, wo sich mal was verfängt.
Es ist für mich ein ungelöstes Problem, weil es durchaus so Zwischenräume gibt und da muss man dann die Kraft haben, finde ich, auf die Toilette zu gehen und das mit anders zu lösen.
Das anders zu lösen. Also auch auf der Toilette sollte man sich nicht eines Zahnstochers bedienen?
So, ich habe nie einen mit. Ich weiß nicht. Meistens spüle ich mir den Mund aus und hoffe, das geht dann weg. Und wenn es nicht weggeht, dann muss man damit leben bis zum Zähneputzen, finde ich. Aber wer Wert darauf legt, kann ja Zahnstocher mitnehmen.
Was Sie schon
aber
sagen.
Aber ich würde nie fragen, haben Sie Zahnstocher? Das irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht meins.
Okay, gut. Gibt es in Ihrer Küche, in Ihrem Haushalt eine Anschaffung, die komplett umsonst war, wo Sie sich ärgern, wo Sie sagen, was habe ich mir dabei gedacht oder was haben mir Leute damit angetan, mir das zu schenken?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Da kriegt man oft so unnütze Geschenke, oder? Die kriegt man so oft. Ich verdränge das immer und man, wach.
Also niemand hat den Mut, Ihnen einen Sandwich-Toaster zu schenken. Vielleicht aber schon eine Nudelmaschine?
Also Nudelmaschine, wer gern Zeit damit verbringt, das möchte ich überhaupt nichts sagen gegen eine Nudelmaschine. Ich finde, dass wenn man richtig gute Pasta kauft, das reicht für mich halt. Ne? Und ich mache auch keine gefüllten und so, das ist nicht so mein Ding. Pfefferstreuer, die elektrisch sind, das finde ich auch ganz grässlich.
Mit Licht?
Ja.
1,20 Meter lang?
Ja, ja.
Sie haben eine gute alte aus Holz oder aus Metall?
Ich habe eine aus Holz, das ist aber eine schöne aus Holz und ich habe eine aus Glas.
Aus Glas? Das ist aber sehr 90er.
Nein, nicht Glas,
Plexiglas.
Aber...
Plexiglas.
Ja, so.
90er, sag
ja,
ich doch.
Wahrscheinlich aus der Zeit. Ich muss sie ja nicht ändern. Man muss auch ganz ehrlich sagen, dass für mich Pfeffer eine untergeordnete Rolle spielt, weil ich immer so Peperoncino-mäßig würze sehr oft. Außer es ist ganz... Also ich würde nicht ein Spargelrisotto, da gehört Pfeffer. Aber sonst versuche ich, wo es immer geht, so die leichte Schärfe vom Chili zu nehmen.
Und haben Sie auch bestimmte Soßen, die immer in Ihrem Kühlschrank stehen? So Soßen, die so ein
Was
bisschen
so,
eine Fischsoße beispielsweise, eine Sojasoße?
Ach so, ja, für die asiatische Küche, ja, habe ich auch, ja.
Wie oft kochen Sie, wenn Sie Zeit haben? Was würden Sie sagen? Zweimal pro Woche?
Ich koche, wenn ich zu Hause bin, sehr oft, weil ich wenn ich spiele, bin ich eh dauernd in Lokalen. Also ich habe ganz wenig Restaurants, aktuelle Restaurantstipps in Wien, wenn Leute kommen, wo gehst du immer essen, sage ich, ich gehe ganz selten essen in Wien. Und ich koche auch für mich selber. Also wenn ich allein bin, dann nehme ich so eine Handvoll Gemüse und Olivenöl, Knoblauch, Anchovies. In derselben Zeit ist schon das Wasser von der Pasta, aber nur eine Handvoll Pasta, viel Gemüse, wenig Pasta.
Dabei sind Sie doch so ein Kohlenhydrat-Fan. Machen Sie das aus Vernunftgründen?
Genau, ja, damit ich das vermeide. Ne? Und da, das Gemüse ganz knackig nur braten, ja. Zum Beispiel Auberginen,
Brokkoli,
Zucchini. Zwiebel. Zucchini mag ich persönlich nicht so gern, aber solche Sachen... Ja, Karotten vielleicht auch. Aber was man halt im Kühlschrank hat, dann so festen Gemüse. Das kann man mit allem machen. Und dann, was kommt noch? Dann
Kohl. Weißkohl ist immer super. Hat man selten. Haben Sie
nicht?
Ist
für mich so an die österreichische Küche gebunden, dass ich es in der Form, aber ich werde es probieren.
Ich mag Radicchio. Das sehr.
Jedenfalls braucht man dann nur mehr die Pasta drüber. Ja. Frisches Olivenöl drüber, ein bisschen Pecorino drüber. Lecker. Und das schaffe ich ja in 15 Minuten. Oder sagen wir in 20. Und ich habe schon in einem Restaurant manchmal Essen abgeholt, aber ich bin wirklich jemand, der noch nie in seinem Leben Essen über Lieferdienst bestellt hat. Ich glaube schon, dass das selber Gekochte einfach wertvollere Inhaltsstoffe hat. Davon kann man schon ausgehen.
Wissen wir ja auch.
Sehr oft. Außer es ist ganz teuer vielleicht, aber das mag ich ja auch nicht. Ich mag zum Beispiel keine Spitzengastronomie. Ich mag nicht diese Erlebnisküche. Ich mag auch nicht diese 14-Gang-Küche. Der Küchenchef kocht 14 Gänge, lassen Sie sich überraschen. Und ab dem 7. Gang bin ich schon so voll, dass ich dieselbe Summe, die das kostet, nochmal zahlen würde dafür, dass es aus ist.
So, apropos aus, das ist ein gutes Stichwort. Wir laufen ins Finale. Entweder oder. Sind Sie ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider?
Ein Apfelschneider. Also naja, weil Apfel meistens, da kommt dann ein Käsebrot dazu und dann habe ich es gerne.
Wir sind Zwillinge von Geburt an getrennt. Nichts ist besser als ein Käsebrot mit Apfel, ja. Oder? Wow. Und sind Sie ein Ei-Pooler oder ein Ei-Köpfer, Frühstücksei?
Ganz selten bei mir Frühstücksei und dann ein Köpfer.
Rote Beete?
Ja, Kann man übrigens auch roh im Salat verwenden. Ja. Muss man nicht kochen.
Nein.
Ja. Ja. Und gerne auch mit ein bisschen Creme, Meerrettich.
Pilze?
Selbstverständlich, ja, ja.
Aal?
Ja.
Rosenkohl?
Das ist Kaffeeol, gell? Das ist der helle, nicht der Brokkoli, sondern
das
der
ist
weiße.
Das ist der kleine, nein, die nehmen Blumenkohl, das ist Blumenkohl, was ja. Sie jetzt gerade sagen. Und das sind die kleinen, Rosenkohl sind die kleinen, ich weiß nicht wie.
Ja, ja, immer zur Hälfte geteilt und gut
und dann
angebraten, weil ich mag, wenn man den ganz richtigen Kohlgeschmack mag ich nicht so gern.
Rotkohl?
Ja.
Meeresfrüchte?
Nein.
Oliven?
Ja.
Ingwer, haben Sie ja schon gesagt. Ja. Sie lieben auch Kapern und Sie lieben bestimmt auch Koriander.
Ja, Kapern und Koriander verwende ich nicht so oft, aber ich mag es gerne.
Lakritz?
Ja, doch, doch. Aber nicht zu hart. Also ich halte es nicht dauernd aus. Das ist eine harte Sache. Richtige Lakritze. So skandinavische, die auch noch gesalzen ist oder so.
Ist zu viel für Sie?
Ja, ein bisschen.
Würden Sie Pfefferminzschokolade essen?
Ja. Ja, leider. Ich weiß, das ist ja irgendwie so, aber nur selten. Ich kaufe das nicht. Aber, wenn's
aber
irgendwo,
wenn es dann da ist,
wenn es am Hotelbett liegt zum Beispiel. Weil
als Amüsgirl, sowas.
Ja, ja.
Ja. Sushi oder Fondue?
Da dann doch lieber Sushi.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Zum Kaffee ohne, sonst mit. Zum Essen mit.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Puh, das ist ja schwer.
Ja.
Naja, wenn es so ist wie nie wieder Sex oder Tod, wenn diese wenn das so eine Alternativfragen sind, ja. Dann sag ich doch Erdbeeren.
Reis oder Kartoffeln?
Reis.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Papaya oder Mango?
Ein bisschen Wurst. Doch Papaya lieber, ja. Gin, Mango ist zu süß.
Gin oder Wodka?
Boah, beides nicht wichtig. Dann Wodka.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Wir sind durch. Haben Sie Hunger?
Nein. Ich weiß nicht, wir haben so viel geredet über Essen, dass ich richtig mich ein bisschen satt fühle.
Meistens ist es genau andersrum der Fall. Ich danke Ihnen jedenfalls für all diese schönen kleinen und großen Geschichten, Herr Haarder.
Dankeschön. Vielen Dank.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.